Domradio Menschen.
Veilchen Dienstag. Der Karneval ist fast vorbei, ich betone fast. Schließlich ist heute Abend erst die große Nubbelverbrennung und sowieso zu Ende ist es erst, wenn es zu Ende ist. Heute ist noch Karneval, was unser Gast heute sehr schätzt, weil er gerne feiert und gerne Ideen entwickelt. Er war einer der Erfinder der Stunksitzung und der Kinderstunksitzung und der Ziegenbadsitzung und überhaupt. Zu Gast ist heute der Sozialunternehmer, Sozialarbeiter und ich hoffe, ich darf das sagen, Karnevalsjeck Sebastian Körber. Gleich will ich wissen, wie denn das Feiern dieses Jahr bisher war, wie es sein kann, dass eine Kölsche Jung neben dem Jüngersdorfer Stadion groß wird, nichts mit Fußball zu tun hat, bis heute nicht. Und wie es dann auch noch sein kann, dass es in seinem Sozialunternehmen der Rheinflanke dauernd um Fußball geht. Das hört sich komisch an, finde ich auch. Aber das passt alles zusammen. Und wie, das finden wir jetzt in dieser Sendung heraus. Herzlich willkommen, Sebastian Körber. Oder soll ich Alaaf sagen?
Alaaf passt hervorragend. Also das letzte Alaaf ist vielleicht 10 Stunden verklungen.
Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Die Sendung Menschen. Heute am Karnevalsdienstag zu Gast ist Sebastian Körber, das wissen wir schon. Aber ansonsten stellt der Gast sich immer selber vor, deswegen bitte Alter.
57.
Beruf?
Diplom-Sozialarbeiter.
Berufung, also so dieses, was man im Leben machen will, gibt es sowas bei Ihnen?
Ja, da ist doch ein bisschen daran mitwirken, dass die Gesellschaft sich verändert und da, wo ich Nöte sehe, etwas Sinnvolles passiert, das ist schon Triebfeder.
Von meinem Vater habe ich?
Die Gestaltungskraft.
Die Siedlung Kickover oder so ähnlich, weiß ich, wie man das ausspricht, die mein Vater gebaut und geprägt hat an der Ostsee, ist für mich?
Ein Rückzugsort.
Meine Mutter hat mir?
Meine Mutter hat mir mitgegeben, frühere Lebensart, will ich mal sagen.
Neben dem Müngersdorfer Stadion zu wohnen, hieß in meinem Fall?
Zum Kirchenchor und zum Posaunenchor zu gehen und nicht ins Fußballstadion.
Im Zivildienst habe ich gemerkt,
dass soziale Arbeit eine gesellschaftspolitische Note haben kann und das für mich das Richtige ist.
Dass meine Professoren an der FH das Stollwerk mit mir besetzt haben, war für mich?
Das war Initialzündung für ganz viele Dinge, die danach kamen.
Politik war in meiner Studentenzeit?
Fast interessanter als die Studieninhalte.
Im Kollektiv haben wir gearbeitet und gelernt, um
immer wieder eigentlich daran zu glauben, dass man aus den eigenen Projektideen auch was machen kann.
Anschließend wollte ich immer im Kollektiv arbeiten, weil?
Diese Gemeinschaft erstmal so als Lebensmodell eine hohe Attraktivität hatte.
Die Stunksitzung ist entstanden, weil?
Das einfach dran war in Köln.
Meine Schunkelnummer war aus Versehen plötzlich keine Persiflage mehr, weil?
Mit der Schunkelpartnerin, mit der Martina Klinke, mit der ich das zusammen gemacht habe. Erstens waren wir die falschen Protagonisten, um das als Persiflage zu machen.
Alternativ unterwegs sein und eine kleine bürgerliche Familie zu gründen, das geht nur zusammen, indem?
Unterm Strich der Freundeskreis stimmt.
Frühvater werden heißt?
Jetzt auch schon Opa zu sein und noch viel davon zu haben.
Vater für 6 Kinder zu sein heißt?
Viel Verantwortung, aber auch eine unglaubliche Lebensfreude zu haben.
Patchwork funktioniert nur, wenn?
Die Beziehungen zu allen in lebendig gehalten werden und man da auch mit Schwierigkeiten umgehen lernt.
Dass in unserem Fall wirklich alle mit allen können ist?
Ein ganz großes Lebensglück.
Der Kulturbeutel will?
Der hat eine Zeit lang oder macht das immer noch, aber unter meiner oder nach meiner Idee habe ich Kabarettisten in die Vororte Kölns geholt.
Gutes Kabarett muss?
Eine Botschaft haben.
Von Kulturarbeit kann man nur leben, wenn?
Sie auch professionell gemanagt wird.
Kinder lieben Karneval, wenn?
man ihnen diesen Lebensfreiraum und Gestaltungsfreiraum auch dort gibt.
Kinder machen selber Karneval, wenn?
Die Eltern das sagen.
Okay, die Rheinflanke will?
Menschen, die schlechtere Chancen haben, insbesondere den Jugendlichen, einfach auf die Lebenswege helfen.
Die Rheinflanke ist so erfolgreich, weil?
Wir zur richtigen Zeit mit den richtigen Ideen und vor allen Dingen mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas angefangen haben.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben will.
Bleibt und seid, wie ihr seid und entwickelt euch und traut euch was zu.
Karneval ist?
Eigentlich eine innere Katharsis, das Innere nach außen kehren und alles mal auf den Kopf stellen. Das ist auch psychologisch nicht verkehrt.
Wenn heute Abend der Nuggel verbrannt wird, ist er vor allem schuld, dass?
Das macht Sinn, dass der an allem schuld ist. Dann hat man erstmal wieder Ruhe für ein Jahr.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte?
Och, dann versammle ich die Familie nochmal um mich und sagt, war eine schöne Zeit.
Das Karnevalslied, ich kann kein Kölsch, Cephilie Peck oder so ähnlich, habe ich mir gewünscht, weil?
Kleine Einschränkung, es ist eigentlich überhaupt kein Karnevalslied. Oh. Sondern das ist ein kölsches Lied, deswegen passt es auch heute hier hin. Und das geht aber mehr eigentlich auf ernstere Lebensbeziehungen ein, wo einfach Chancen nicht so da sind.
Das habe ich mir gewünscht, weil?
Der Gerd Köster das so wunderbar singt und einfach viel von den Botschaften, über die wir gerade ganz kurz gesprochen haben und was mich umtreibt, schon drin enthalten ist.
Würden Sie es für mich ansagen, damit das mit dem Kölsch auch klappt?
Das können wir gerne tun. Also von Gerd Köster und Frank Hocker, zu viel Jepek.
Jetzt kommt ein Liedchen so für die allein umhererziehenden Mädchen. Der kleine Schlaf, singe half Bruder Hose.
Gerd Köster und Frank Hocker mit Cephilie Peck, ein kölsches Lied, das sich Sebastian Körber, unser Gast heute in der Sendung Menschen, gewünscht hat. Dann wissen wir schon mal mindestens mehrere Sachen, denn sie lieben Lieder und eben auch dieses Kölsche daran und die ganze kölsche Art. Das heißt natürlich, dass sie auch den Karneval lieben, weil sonst könnten sie das Kölsche ja nicht lieben. Ich glaube, das geht sonst nicht zusammen. Und nun haben wir ja heute Veilchen Dienstag und Sie sitzen hier, obwohl Sie ein Karnevalsjeck sind. Also ich verneige mich mal, weil das bedeutet ja, dass Sie auf ein bisschen Karneval verzichtet haben, um heute hier zu sein, oder?
Ja, das hat schon eine gewisse Disziplin mir abverlangt. Also ich bin dann gestern Abend einfach früher nach Hause, sonst hat das keinen Zweck, jetzt hier morgens um 10 im Studio anzukommen. Das habe ich mir dann schon so eingerichtet, dass es funktioniert. Aber was? Macht ja auch Spaß, da mal drüber zu sprechen.
Von wo sind Sie denn gestern Abend früher weg? Wie haben Sie denn gefeiert?
Gestern war wunderbar. Wir haben von der Rheinflanke aus ein Ladenlokal unmittelbar am Zugweg in der Kölner Südstadt. Und das ist natürlich ein idealer Raum, um zu feiern. Und alles, was man basal braucht zum Karneval feiern, also das Programm auf der Straße, ist klar. Aber vor allen Dingen ein Klo und ein Herd für eine warme Suppe und einen Rückzugsraum auch noch
Kaffee
für die Kinder.
Kaffee kann man kochen.
Kaffee kann man kochen. Ne? Man kann auch da das Kölsch deponieren. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Die großen K an Karneval, Kaffee und Kölsch. Nein, das war schon sehr komfortabel und wir haben einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Freunde und Freundinnen und Familie eingeladen und haben einen wunderbaren Tag am Zugweg verbracht.
Okay, hat Ihnen was besonders gut gefallen gestern am Zug?
Ja, diese Bilder finde ich immer herrlich. Also einfach da einen Tag lang zu stehen, in diese bunten Bilder einzutauchen, das finde ich schon großartig. Ne?
Sind Sie mal mitgezogen?
Im Rosenmontagszug bin ich nicht mitgezogen bisher, außer in dem Jahr 1991. Da war ja der offizielle Karnevalszug ausgefallen wegen des Golfkrieges. Und so die alternativen Kräfte, die es damals schon auch gab, so aus, also auch diese Gruppierungen, die sich dann auch zur Stundensitzung formierten und andere unorganisierte Gruppen, die haben einfach an dem Tag was gemacht und das war wirklich großartig. Auch wenn ich an Karneval denke, ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde, weil erstens stand der Kölner parat auf der Straße. Und es war natürlich eine unglaubliche Emotionalität in der ganzen Stadt spürbar, weil dieses Kriegsgeschehen war, was jeden ja auch mitnahm, was aber beim Kölner nicht automatisch dazu führen kann, auch angesichts solcher Katastrophen zu Hause zu bleiben und auf der Couch Karneval zu feiern mit Chips und Luftschlange, sondern sich trotzdem zu versammeln und auch zu zeigen, so, weil der Karneval hat so eine Lebenskraft und die bricht auch in solchen Extremmomenten immer wieder durch. Und als dann der offizielle Zug eben nicht fuhr und sich aber selbstorganisierte Wagen und Fußgruppen in Bewegung setzten, das war schon unglaublich. Also die Leute jubelten einem da derartig zu, weil das eigentlich von, wie das manchmal auch von Bühne zu Publikum ist, dann springen so Funken über und jeder ist in irgendeiner Art und Weise innerlich beteiligt und das drückt man in Gesten, drückt man mit Worten aus. Also das war schon eine ganz besondere Geschichte, so einmal so durch Köln zu ziehen.
Also der offizielle Karneval hatte ja damals gesagt, nee, das geht nicht wegen des Krieges. War das denn also... Wie haben Sie das denn empfunden? Also war das denn, war der Respekt vor dem, was da unten passiert ist im Irakkrieg, trotzdem da? Oder war das dann mit lauter Alarm mal für ein paar Stunden vergessen? Oder wie haben Sie das erlebt?
Also ich weiß das jetzt gar nicht mehr genau, ob ich das damals falsch oder richtig fand. Das hatte sicherlich auch irgendwie eine Symbolik, die vielleicht sogar auch in dem Moment oder für die Zeit richtig war. Aber wenn wir das mal realistisch sehen, dann müssen wir jedes Jahr den Zug absagen. Also ja, wir haben derartig viel Kriege und Elend in der Welt. Also die Frage stellt sich ja immer so. Also die stellt sich jeden Tag an ganz vielen Baustellen. Ich habe auch jeden Tag den Teller voll Essen und ich habe eine geheizte Wohnung in einem wunderschönen Haus. So, ich müsste jeden Tag mit Sack und Asche durch die Gegend gehen oder mir selber nichts gönnen, wenn ich immer sozusagen nur diese Pole aufmache. Dann komme ich nicht weiter. Ne?
Ja. Sack und Asche kommt ja auch, aber erst morgen. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben da gestern mit den Mitarbeitern von Rheinflanke gestanden. Vielleicht werfen wir da noch einen Blick drauf, denn das ist das, was Sie heute machen. Ich habe Sie als Sozialunternehmer vorgestellt und Ihr Sozialunternehmen ist die Rheinflanke. Und da schreiben Sie immer von sich, die davon ausgeht, dass jeder Mensch eine faire Chance verdient. Was ist es, die Rheinflanke?
Die Rheinflanke kommt aus der mobilen Jugendarbeit. Wir machen oder haben angefangen im Grunde mit Straßensozialarbeit, auch in Brennpunkten, gerade hier in der Großstadt Köln. Das hat sich relativ aufs Umland auch erweitert. Also wir erreichen junge Leute da, wo sie sich einfach an informellen Treffpunkten in den Stadtteilen versammeln, weil sie möglicherweise auch wegen eines gewissen Abgehängtseins ein Stück aus Schule rausfallen, auch so einen Anschluss an andere Szenen wie den Sportverein oder auch das Jugendzentrum nicht so aus eigener Kraft herausfinden, weil da irgendeine Form der sozialen Entwicklung fehlt. Und mit einer Leidenschaft und einer Überzeugung zu sagen, jeder hat aber eine Chance verdient, nehmen wir sie einfach ein Stück an die Hand und das auch nicht pädagogisch von oben herab, sondern eher so im Sinne so einer Selbstermächtigung. Und bei dem einen dauert das was länger, der andere braucht einfach nur mal so einen Schubs in die richtige Richtung. Und ja, das ist die Rheinflanke vor 10 Jahren entstanden und jetzt natürlich auch nochmal ganz stark auch mit diesen Methoden über Sport, junge Leute sehr schnell und eng zu binden. Da ist der Fußball drin, den ich sozusagen neben dem Stadion groß geworden, nie richtig für mich erfahren habe zunächst als Jugendlicher, dessen Schubkraft ich aber jetzt in meiner Arbeit nutzen kann. Ja, ganz stark auch das jetzt nochmal auch, um über Kulturgrenzen hinweg schnell Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Deswegen sind wir natürlich auch in der Flüchtlingshilfe jetzt stark engagiert.
Sie haben eben gesagt, Sie haben sich ins Umland ausgeweitet. Das ist, wäre ja möglicherweise so lange richtig, wie Bonn noch die Bundeshauptstadt war. Aber da Sie jetzt auch in Berlin sind, finde ich das Umland fürs Rheinland doch, wenn man jetzt nicht großrheinländisch denkt, ja, ein bisschen weit gefasst.
Ja, ja, nein, also großrheinländisch würde ich das jetzt nicht nennen. Und das ist also auch weder übergriffig und wir tanzen in Berlin jetzt also auch nicht besserwisserisch an. Das hat sich aber einfach ergeben, weil einer unserer Partner und auch Sponsoren mit uns auch nochmal nach deutschen Großstädten gesucht hat, wo ähnliche Initiativen sinnvoll und möglich sind. Und es gab so ein paar Gelingensbedingungen und durchaus auch ein strategisches Moment, was nicht uninteressant ist für einen Träger, der auch jetzt dann doch, wenn auch ungewöhnlich vielleicht für den Kölner, aber wir denken etwas über Köln hinaus, war das also sinnvoll und auch möglich, dort etwas aufzubauen.
Ihre eigene Kindheit war ganz anders. Sie brauchten keine Sozialarbeiter und keine Programme. Sie haben ihre Chancen einfach in die Wiege gelegt bekommen. Und davon erzählen wir gleich. Die Sendung Domradio. Heute am Veilchendienstag zu Gast ist Sebastian Körber, Gründungsmitglied der Stundensitzung und Sozialunternehmer, Geschäftsführer bei der Rheinflanke. Die arbeitet viel mit Fußball als Mittel der Sozialarbeit. Sebastian Körber, Sozialarbeiter brauchten Sie in Ihrer Kindheit in Köln-Junkersdorf, glaube ich nicht. Aber Fußball gab es als Potenzialität, als Möglichkeit ganz nah. Aber in Ihrem Leben gab es den Posaunenchor, das war auch nett, ne?
Das war eine lange Zeit sehr nett. Ja, im Rückblick betrachtet ist das natürlich ein bisschen kurios. Neben dem Stadion groß geworden und mittlerweile gehe ich dank meiner Söhne, die mich dann da mit hingenommen haben, als sie selber alt genug waren. Also ich hatte null Bezug zum ersten FC Köln oder zum Fußball. Man ärgerte sich fast eher, weil man dann manchmal sogar mit dem Fahrrad durch die Straße schlechter nach Hause kam, weil dann samstags alles zugeparkt war. Wir waren da im unmittelbaren Einzugsgebiet.
Schlimm, ne? Immer ja. Diese ganzen Fußballfans.
Heute würde ich den Menschen die Parkplätze dann kostenlos zur Verfügung stellen, sozusagen. Ne?
Wie kam das? War das in Ihrer Familie einfach kein Thema? Sie hatten ja noch zwei Brüder. Also war Fußball einfach
kein Thema? Ja, nein, war einfach kein Thema. War keine Freizeitgestaltung, die irgendwie adäquat war oder irgendwie im Horizont war. Ich könnte das jetzt auch gar nicht so sagen. Ich meine,
hat das irgendeine soziale Komponente? Also da, wo ich im Moment lebe, da ist die Welt schön sortiert. Die eher bürgerlichen Kinder spielen Handball und die eher Arbeiterkinder, sag ich jetzt mal ganz im Stereotypen-Sprech, im Klischee-Sprech, spielen Fußball. Aber da ist was, wo die Kinder sich sortieren in zwei verschiedene Richtungen.
Ja, bei mir war es, glaube ich, irgendwie noch viel schlimmer. Ich hatte mit Sport überhaupt nichts am Hut. Also das kann ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht den Eltern vorwerfen. Das muss irgendwie aus mir herausgekommen sein.
Aha, muss ja auch Leute geben, die Winston Churchill gut finden. Das war eine evangelische Welt. Die war geprägt.
Das war eine evangelische Welt, ja. Also Protestantismus und Religion, das spielt bis heute für meine Eltern eine große Rolle. So war also auch die Familie geprägt. Da war also der Gottesdienstbesuch sonntags war Pflicht, bis dann auch nachher dann die Auflehnung kam. So, die hat mein Bruder etwas stärker schon, der etwas ältere, ausgefochten. Ich konnte mich dann irgendwann auch so ein bisschen so anschließen. Konnte sich dann irgendwann da auch so ein Stück rausziehen. So, aber Kirchenchor, Posaunenchor, Musik, dann die klassische Musik, das spielte eine große Rolle. Wobei, das muss ich sagen, also auch an Musik rangeführt worden zu sein, um so eine Art von Sozialisation war vollkommen okay und schön. Mhm. Ja. So, also es gab Klavierunterricht, der war auch nicht so schlimm, weil den machte meine Tante, die wohnte dann irgendwann im Nachbarhaus. Die war natürlich nicht so streng. Das führt jetzt wiederum dazu, dass ich nur bis zu einem gewissen Punkt beim Klavierspiel gekommen bin und das vielleicht irgendwann nochmal wieder anfange, um da nochmal ein bisschen nachzulegen. So hat mir aber dann auch nie die Laune verdorben an der Musik. Und ja, Trompete habe ich eine ganze Weile sehr gerne gespielt. Jetzt liegt sie im Keller, wie das manchmal so ist. Aber auch die Freude am Singen dann im Chor, die ist lebendig geblieben, sodass ich dann auch nochmal nach Jahren des Nichtsingens mich auch nochmal einem Chor angeschlossen habe.
Zu einer christlichen, protestantischen Erziehung gehört hier oft auch ein hohes Bildungsethos, ein hohes Arbeitsethos. Ihr Vater, das habe ich ein bisschen recherchiert, über ihn habe ich einen Artikel gefunden, der heißt Ein Architekt und sein Traum. Ich glaube, das hat in der FAZ gestanden. Und darin geht es um eine Siedlung, die er an der Ostsee aus Holzhäusern gebaut hat. Ihr Vater war ein bekannter Kölner Architekt und ist in diesem Zusammenhang, hat das Arbeitsethos eine Rolle gespielt für die Jungs, für Sie und Ihre Brüder?
Ja, das auf jeden Fall. Also zumindest, das hat man sicherlich in der Situation gar nicht so empfunden. Aber der Vater war natürlich immer sehr geschäftig. Die Freiberuflichkeit, das Unternehmerische, so, das war ein hoher Wert in der Familie. So, das merkte man auch, ne?
Sie haben dann spannende Zeiten im Studium erlebt. Also Sie haben studiert, vielleicht nicht unbedingt das, was Ihr Papa wollte. Und ich habe ja schon gesagt, Sie durften sich, weil wir Karneval haben, Lieder wünschen. Und ein Lied, das Sie sich gewünscht haben, ich kann also kein Kölsch, das heißt Der Plan oder so ähnlich? Der Plan? Was haben Sie sich gewünscht?
Der Plan?
Ja. Das spielen wir jetzt mal.
Wir spielen einfach mal rein. Genau, vielleicht habe ich mich verwünscht oder wir gucken mal.
Genau. das hier ist die Karnevalssendung in der Sendung Menschen. Also, Sebastian Körper, Sie haben sich das Lied nicht gewünscht, um es mal kurz zu machen. Irgendwie steht es im Plan. Der Musikredakteur hat es mir liebevoll angemarkert, aber gewünscht hatten Sie sich nicht. Fanden Sie es gruselig?
Nein, ich fand es überhaupt nicht gruselig. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt hier mal in Ruhe hier so schön im Studio hören konnte. Ich habe das mindestens 50 Mal die letzten Tage rauf und runter gehört und auch immer ordentlich die Arme hoch und runter dazu gemacht. Das ist ja eins dieser neueren Lieder, auch von den neu nachwachsenden Musikgruppen, die dann auch wieder den Karneval beleben. Das ist ja wunderbar. Man hat auf der einen Seite jetzt Ausscheiden bei den Blackfoes von Peter Schütten mit 73. So, da vollzieht sich scheinbar langsam so ein Generationswechsel. Andere Gruppen jetzt wie hier, Querbeat, wird es ausgesprochen, wachsen nach. Das ist ja wunderbar. Ne?
Das Schöne ist, genau, es gibt ja einen Wechsel. Es hört nicht einfach auf, sondern es gibt was Neues. Das ist ja nicht überall so.
Nein, das ist, ist immer im Leben wichtig. Ja. Ich meine, wir erleben das im Karneval und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu, aber auch, dass dann auch neue Sitzungsformen entstehen, ob das jetzt...
Die Stunksitzung kommt noch, ja keine Sorge. Noch,
ne? So, ne? Und ich gehe auch fest oder fast davon aus, dass dann auch so, müssen jetzt nicht unbedingt nur die eigenen Kinder sein, aber da ist so eine gewisse Aufbruchstimmung, ist da auch schon zu spüren, da wird da vielleicht auch nochmal irgendwas draus entstehen.
Was haben Sie denn im Studium für eine Karnevalsmusik gehört? Können Sie sich daran erinnern, was Sie damals für Lieder gesungen haben? Sie haben gesagt, in den letzten Tagen habe ich das 50 Mal gesungen und damals, was haben Sie damals?
Damals waren natürlich die Blackfoes noch ganz weit vorn, damals waren auch die Blackfoes-Lieder noch wunderschön überladen, die wirklich Lebensgeschichten erzählt haben, so wie wir das hier heute miteinander so ein bisschen austauschen können. Das, wenn man da so genau hinhört, dann hört man auch nochmal schon auch so die Unterschiede. Früher diese wunderbaren, schönen alten Geschichten, Lev Lindlalu, diese Frau, die man da in der Kneipe kennenlernte und so. Also das waren schon, das waren dann so die Lieder. Ne?
Sie haben sich entschieden, Sozialarbeit zu studieren und sind an die FH in Köln gekommen. Und ich sage es jetzt mal vorsichtig, Sie waren sehr überrascht von Ihren Professoren. Was hat Sie so überrascht?
Ja, das war, also das ist wirklich, also vergisst man auch nie. Also ich war ja durchaus, dann, also die Entscheidung war vollkommen klar, Sozialarbeit zu studieren. Sie hatten das eben so ein bisschen angedeutet, der Vater konnte da noch nicht so richtig was mit anfangen. Er hatte ja gedacht, auch wenn man schon mal Abitur hat und aus Junkersdorf kommt, dann kann das doch auch ein Hochschulstudium sein in irgendeinem Beruf, der ihm möglicherweise schneller irgendwie, von dem man ein Bild gehabt hätte. Jetzt mal abgesehen von der Architektur, so gibt es andere Gründe, warum ich das dann vielleicht nicht aufgegriffen habe. Auch für den Vater immer nicht ganz so einfach, dass dann bei drei Söhnen die Architektur keiner sich geschnappt hat. Gut, das jetzt nochmal so in Klammern. Immerhin hochmotiviert und dachte, jetzt gehe ich Sozialarbeit studieren, dann setzt man sich da hin und kriegt am ersten Tag erstmal in aller Ruhe erklärt, wie sich das alles so verhält. Das war aber ein vollkommen anderer Studieneinstieg, denn zu diesem Zeitpunkt war in Köln das Stollwerk besetzt. Das war in der Kölner Südstadt, eben von linken Kräften ganz unterschiedlicher Schattierung war diese alte Schokoladenfabrik besetzt mit der Zielsetzung, für Lebensraum, für Menschen im Viertel oder auch neue Lebensformen dort zu kämpfen. Es gab eine Musterwohnung und so weiter. Also war richtig was los. Und ich kam in die Hochschule und dachte, jetzt ja, kriegst du einen Studieninhalteplan und wahrscheinlich musst du am nächsten Tag Bücher bestellen. So, da war eine riesen Aufbruchstimmung, ein großes Tohuwabohu. Man wurde eigentlich nur in der Mensa versammelt und die erste Demo sozusagen ging los. Jetzt zu Zielpunkt war dann das Stollwerk hier in der Kölner Südstadt, um da sozusagen die Menschen, die da, also man wurde sozusagen, war eine Besetzungsverordnung, führte sofort natürlich auch unter den Kommilitonen, die sich da neu formierten, zu ganz viel Auseinandersetzung, aber diese Reibung war natürlich hochspannend.
Also ich stelle mir vor, auch wenn ich vielleicht eigentlich sowas unterstützen wollen würde, würde ich als Erstsemester denken, hallo, hier wird ja total über mich verfügt.
Ja, das meinte ich eben so. Ja, das war auch so. Es war aber andererseits, da sind dann auch viele, waren auch erstmal erbost. Und dann ging es ja dann auch direkt darum, bleibt man da über Nacht. Also Besetzung ist dann schon damals auch Besetzung gewesen und nicht jetzt einfach irgendwie nur mal irgendwie ein Stündchen da stehen und eine Fahne hochhalten. So, das war schon war eine ernstzunehmende politische Auseinandersetzung, konnte ja auch immer die Räumung drohen, deswegen war immer ein Interesse auch derjenigen, die dann für diese Projekte standen, dass da einfach auch Tag und Nacht jede Menge Menschen sind. So, und das gab natürlich sofort Auseinandersetzungen, wo sich viele Studentinnen und Studenten, die auch genauso wie ich da am ersten oder zweiten, dritten Tag angekommen waren, erstmal zurückzogen, auch ärgerlich waren. Für mich war es eigentlich eher eine Initialzündung, noch stärker auch in so ein politisches Denken und Handeln einzutauchen.
Das ist ja dann der Sinn gewesen. Es ging ja nicht darum, einfach Rekruten für eine Demo von ihren Professoren, einfach junge Studenten, feine Rekruten, die man instrumentalisieren kann, sondern das Verständnis von Sozialarbeit war ja hochpolitisch.
Ja, eben. Das wurde sozusagen auf eine Art transportiert, die man ja eigentlich in der Vorlesung gar nicht rüberbringen kann. Hm. Ne?
Sie sind dann nach Hause und haben Sonnenschirm geholt, ne? Oder wie war
das? So ist das, ja, genau. Ich bin nach Hause gerast. Das muss damals wahrscheinlich noch mit meiner alten Kastenente gewesen sein. Da passte dieser Sonnenschirm auch ein. Ein wunderschöner großer Marktschirm hatten wir, rot-weiß. Kölschen Farben, den habe ich dann da geholt unter irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen aus dem Keller wahrscheinlich oder aus dem Gartenhäuschen geholt, ja so ungefähr. Der ist auch nie wieder zurückgekommen, der ist also irgendwann dann beim Abriss dann auch den Baggern da anheimgefallen. Ja, nein, das sind schon so kuriose Geschichten.
Und
aber
Besetzung, hieß dann Besetzung, wie lange sind Sie denn da geblieben?
Also ich bin jetzt auch nicht sofort mit Schlafsack da eingezogen und da hatte ich auch noch Schiss zum Teil vor. Also ich war jetzt ja nicht wahrscheinlich auch aus Junkersdorf kommt, nicht sozusagen der geborene Hausbesetzer. Ach. Ich fand das alles hochspannend und wenn ich nicht sozusagen jetzt auch in mir so ein politisches Interesse oder auch Anlagen gehabt hätte, dass mich solche Themen oder auch so eine Art, sich dann auch da öffentlich zu positionieren, wenn mir das vollkommen fremd geblieben wäre, dann hätte ich sicherlich auch nicht so einen Lebensweg genommen oder auch mit eigenen Projekten und so weiter, aber nein, ich bin jetzt nicht sofort da eingezogen, hätte ich mich einfach nicht schlichtweg nicht getraut.
Zu dieser Art der politischen Sozialarbeiterstudiums Verständnisses gehörte ja auch, dass Sie in Kollektiven gelernt und gearbeitet haben. Letztlich, gleich sprechen wir über die Stundensitzung, ist es ja daraus entstanden, dass Sie nicht nur, Sie haben ja nicht nur das ganze Studium demonstriert und Häuser besetzt, Sie haben ja schon auch was gelernt, aber die Art, wie Sie gelernt haben, war immer im Kollektiv, weil so die Gesellschaft verändert werden sollte. Ein Gegenentwurf.
Das ist richtig, ja. Also das war, also das ist auch das größte Kapital im Grunde, was ich aus dem Studium auch mitgenommen habe. Sich mit Gleichgesinnten zu organisieren, sich auch zu reiben, überhaupt mal erstmal zu lernen, Dinge zu analysieren, dann darüber zu diskutieren, seine eigenen Auseinandersetzungsformen zu finden, ja, und das aber erstmal auf so einem Gleichheitsgrundsatz. Also das ist in der Tat so gewesen. Wir hatten dann auch in den ersten Kulturprojekten, die wir gemacht haben, so der Verdienst von allen, der wenige Verdienst von allen war gleich. Man hatte diese Ideen, gemeinsam leben und arbeiten rund um die Uhr in großen Häusern und. Also da sind viele Dinge entstanden, die im Leben nicht 100% oder zum Teil gar nicht durchgehalten worden sind, die aber trotzdem eine hohe Bedeutung haben. Und vielleicht passt es irgendwo noch, jetzt wo man älter wird, kommen so Dinge fast eher nochmal hoch. Aber das vielleicht später.
Das erzählen wir, da kommen wir auf jeden Fall darauf zurück. Zur vollen Stunde haben Sie uns ein kurzes, das weiß ich schon, ein kurzes Wort mitgebracht. Und gleich machen wir dann weiter in der zweiten Stunde, wie das denn mit den Kollektiven bei der Arbeit und im Karneval weiterging.
Domradio, das Wort.
Es hätte noch immer Jute Jang. Mein Wort zum heutigen Tage.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Sebastian Körber. Das passte doch gerade gut, dass es am Ende des Wortes einen Tusch gab, oder?
Unbedingt.
Ich spreche es besser nicht Kölsch aus, weil es immer falsch ist. Es es ist noch immer gut gegangen, das haben Sie mitgebracht. Das ist mehr Kölsch als Karneval, oder?
Das ist schon Kölsches Grundgesetz, so wie wir das hier nennen. Da gibt es ja 10 schöne Regeln, ne, die man immer wieder eben als dieses Kölsche Grundgesetz lesen und sich vergegenwärtigen kann. Und da ist das ein Spruch, der einfach, glaube ich, viel für ein Leben ausdrückt.
Offensichtlich viel für Ihr Leben ausdrückt, wenn Sie das mitbringen in, und ich sage Ihnen, bringen Sie was mit, was Ihnen wichtig ist, dann ist es ja für Ihr Leben wichtig.
Das ist so, ja, weil es drückt einfach aus, auch wenn manche Dinge erstmal nicht so funktionieren, wie man sie vielleicht sich gedacht hat. Aber unterm Strich gleicht sich alles aus, unterm Strich mit einer gewissen Gelassenheit, die bei mir auch je älter ich werde, eigentlich auch größer wird. Ja, es hat noch immer gut gegangen. Das hilft schon auch manchmal, dass wenn irgendwo was hakt, man nicht verbissen daran rumdoktert und denkt, oh, das muss jetzt heute so klappen oder dieses und jenes so. Auch, ne, gab ja auch schwierigere Lebensmomente so und dann aber doch immer irgendwie so ein Stück darauf zu vertrauen, dass die richtigen Kräfte, die richtige Intuition sich ein Stück durchsetzt, das hat schon was.
Genau, da haben Sie das Stichwort gesagt, weil Sie haben am Anfang Gelassenheit gesagt, es scheint mir aber so, dass es mehr um Vertrauen geht.
Das ist einfach, ja, Vertrauen in sich selbst.
Und ins Leben?
Ins Leben auch, ja, sicher. So, das hat auch was auch mit Lebensfreude zu tun. Ja?
Auf jeden Fall ist es so, dass Sie eigentlich ziemlich zufrieden mit Ihrem Leben sein müssen, wenn Sie das so mitbringen.
Das kann ich, das ist so, ja. Ja, alles andere wäre gefuddelt.
Sebastian Körber, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Er ist Gründungsmitglied der Stunksitzung, da kommen wir gleich zu, aber er ist auch Sozialarbeiter. Sie haben ein spannendes, hochpolitisches Studium hinter sich gebracht, aber am Ende stand ein Anerkennungsjahr. Und das haben Sie in einem Kinderheim in Michaelshofen verbracht und gemerkt, also mit mir und dieser bürgerlichen, angestellten Welt in Institutionen, das wird nichts, das kommt nicht zusammen. Woran haben Sie das gemerkt im Anerkennungsjahr?
Ja, also ich habe das daran gemerkt, dass ich, also zum einen gab es auch aus dem Studium heraus schon diese kollektiv organisierten Gruppierungen, die sich einfach mit eigenen Formen der Arbeitswelt auch beschäftigten. Zunächst mal, ganz schlicht, musste ich ja dann ins Anerkennungsjahr. Gut, ich hätte es auch nicht machen können, aber so weit war ich da nicht, dass ich sagte, so, ich stelle mich da ganz außerhalb und mache das einfach nicht.
Ich will mein Studium zu Ende machen.
Will schon mein Studium auch mit Schein, für was auch immer gut ist, ich will das erstmal fertig machen. So, also habe ich mir dann eine Stelle fürs Anerkennungsjahr gesucht. Hatte auch schon ein kleines Kind damals, das wird auch eine Rolle gespielt haben, in irgendeiner Form ein paar Euro damals noch D-Mark verdienen zu wollen und zu müssen. So, also ich war auch sicherlich nicht ganz frei, aber die Unfreiheit, die ich dann kennenlernte, das, was ich fachlich für richtig hielt, nicht machen zu können und zu dürfen, so, das hat mich dann nochmal sehr auch nachhaltig davon weggebracht, in Institutionen auch dauerhaft zu arbeiten.
Wobei es um inhaltliche Arbeit ging. Es ging jetzt nicht darum, einfach nur Regeln abzulehnen, sondern Sie wollten gerne inhaltlich mit den Jugendlichen arbeiten und sind dann sozusagen gegen Regeln gelaufen, die ihre Arbeit verhindert haben.
Ja, ja.
Oder behindert haben.
Behindert. So. Also ich war dann schon etwas dann auch in einem Team zunächst mal der Außenseiter, der sagte, lass mal das doch mal so probieren. Und wenn ich auch abends um 10 erst einen guten Zugang zu einem der Kinder oder Jugendlichen kriege und sitze mit dem nochmal lange in der Küche, so wie man das eigentlich zu Hause auch macht, so dann, wenn es dran ist, muss die
Beziehung
gepflegt.
Man ist ja froh, wenn man das Zeitfenster findet, so, wo sie sich öffnen.
Ja, eben. So. Und dann aber sozusagen von der Team- oder auch Heimleitung am nächsten Tag mir anhören zu müssen, das ist jetzt eigentlich im professionellen Sinne eine Regelüberschreitung und da ist die Nachtruhe nicht eingehalten worden. So, das hat mich nie überzeugt. Ne? Natürlich muss es da Regeln geben, wenn 10 junge Leute zusammenleben und so, ist alles überhaupt gar kein Thema, aber einfach zu starr.
Es gab ja parallel schon die Spielewerkstatt. 11 Jahre haben Sie damit gearbeitet und das haben Sie dann gemacht. Sie haben gesagt, das ist mir zu starr. Wir sind im Kollektiv unterwegs und wir schaffen uns unsere eigenen Arbeitsplätze. Wir schaffen uns unsere eigene Arbeit. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht, diese Spielewerkstatt? Was war das? Wie haben Sie Ihre Arbeitsplätze geschaffen, gesichert und wie haben Sie mit den Kindern gearbeitet?
Ja, also das war eins dieser Projekte, die aus dieser Studiengruppe hervorgegangen ist. Erst gab es den Kölner Spielezirkus, der mit dem Zirkuswagen auch vornehmlich im Sommer über Land zog und ein Mitmachzirkusprogramm für Kinder organisiert hatte. Und als zweites Gleis entstand eigentlich, man kriegte auch von kommunalen Auftraggebern, die Stadtfeste und Ähnliches gestalteten, einen Bedarf mit. Wenn der Zirkus kommt, ist super. Ist aber auch schön, wenn mal ein großes Theaterzelt gemacht wird, ein Schminkzelt, Spielaktionen. Damals gab es so auch diese Entwicklung der sogenannten New Games. Das kam so aus Amerika, also Spiele ohne Sieger. So im großen Kreis, Kreistanz will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so eine ganze Bewegung auch gewesen. Ja. Also Menschen zusammenzubringen mit Spiel und Spielpädagogik entstand, genauso wie Kultur- und Zirkuspädagogik in diesen 80er-Jahren.
Ich habe das dann alles als Jugendleiterin gelernt. Wenn ich mit den Jugendgruppen unterwegs war, musste ich immer die neuen Spiele lernen.
Ja, genau. Sie kennen den riesigen Erdball von 1,20 Meter Durchmesser. Genau. So. Also einfach Lebenskraft, Lebensfreude für große Gruppen erzeugen, ohne dass nachher eine Mannschaft oder wer auch immer gewinnt. Das ist ja, sagen wir so, die Kernbotschaft, die bis heute im Grunde richtig ist. Ne? So, aber war ein Teil auch der Gruppenmitglieder war noch nicht sozusagen bei Stunksitzung und im Spielezirkus so fulltime-mäßig engagiert, versorgt. Ein gewisser gesellschaftlicher Bedarf war spürbar. Auch diese Spielefeste und vor allen Dingen mit Spielpädagogik auch Projekte wie in Brennpunkten zu machen. Also es gab dann auch schon erste Bezüge, gerade hier in Köln, in die Brennpunktarbeit rein. Und da war so in dieser kollektiven Arbeitsverteilung einfach eine Vakanz, die ich dann mit 3-4 Leuten erstmal aufgegriffen habe. So, dann haben wir dann nochmal aus einem spürbaren zeitgeistigen Bedarf letztendlich auch einen Kollektivzweig gemacht.
Und wie haben Sie das dann gemacht? Also Sie sind dann nach Köln-Chorweiler gefahren, haben einen riesigen Ball ausgepackt und darauf gehofft, dass jetzt die Kinder mitmachen?
Im Grunde ganz schlicht gesagt, ja. Also ich meine, so war es ja auch. So, wir sind jetzt nicht irgendwie ohne Grund nach Chorweiler gefahren. Wir sind nach Chorweiler gefahren, weil wir dann durchaus mit den Jugendämtern und auch den Bezirksjugendämtern und den städtischen Kolleginnen und Kollegen aus Jugendzentren oder auch aus der Schule oder eben aus dem Jugendhilfesystem heraus natürlich uns unterhalten haben, wo muss man denn bestimmte Projekte machen, auch mit einer bestimmten Zielsetzung, eben Menschen, junge Menschen nochmal anders zu erreichen und im Sinne von Prävention, im Sinne von Deeskalation, Themen sind eigentlich über die Jahrzehnte alle gleich geblieben. So, aber so waren wir da oft hoch willkommen und haben da auch angefangen. Ne? Und meistens hat sich dann aus einem eher eventorientierten Fest dann im Stadtteil eine längerfristige Arbeit verankert.
Also Sie haben das 11 Jahre gemacht, das muss ja längerfristig gewesen sein.
Ja, ja.
Wenn Sie immer nur Feste gemacht hätten, dann kann man ja nicht davon
reden. Nein, nein, also der Hauptstrang war dann so diese Projektarbeit auch in den Städten. So, wir hatten einen Denkfehler, ja gut, das kann man im Nachhinein immer so schön sagen, das ist ein Denkfehler gewesen. Wir haben dann in Spitzenzeiten waren das 6, dann waren es in einer langen Kernzeit 4 gleichberechtigte Kollektivmitglieder. So, was wir aber so aus, also und wir hatten da, das war ein super Arbeitsplatz, wir machten Dinge, die uns Freude machten, wir machten die auch gut miteinander. Jeder hatte unterschiedliche Qualitäten. Da, wenn mal was hakte, dann versuchte man das dann auch irgendwie ein Stück über Supervision auszugleichen oder einzufangen. So, also da haben wir auch viel gelernt in dieser Lebensphase. Wo wir aber eigentlich nie richtig drüber nachgedacht haben, was passiert eigentlich, wenn sich so Lebensentwürfe etwas ausdifferenzieren, wenn Familien entstehen und auch ganz schlicht existenzielle Notwendigkeiten irgendwie entstehen. So, diese Frage haben wir eigentlich nie ernsthaft diskutiert, waren wir gar nicht darauf vorbereitet. Auch da hat es eine ganze Weile immer noch irgendwie Jotje-Jange, auch finanziell, weil man sich irgendwie auch stützte und erste Modelle auch fand, dass der eine durchaus, wenn er Kinder hat, etwas mehr haben darf als der andere und das auch auf hohem Niveau nicht zu einem Zerfall so einer Gruppe führte, finde ich auch eine spannende Erfahrung. Aber natürlich differenzierten sich irgendwann die Lebensentwürfe aus und wir mussten auch dann irgendwann eigentlich ganz schlicht feststellen, dass das, was wir davor hatten, möglicherweise finanziell eher nur für zwei Menschen, für zwei Familien ausreicht und nicht für vier oder fünf. So, und was machst du dann? Ja, so, es gibt, wir sind alle gleich, ja, jeder hat dieselben Rechte, dann meint dann doch irgendwann jemand, ich habe vielleicht doch etwas mehr Rechte, weil ich habe dieses mehr gemacht oder jenes mehr, bin noch identifizierter mit der Sache. So, das sind aber dann ganz schwierige Momente natürlich in der Kollektivsituation.
Also 11 Jahre lang haben Sie das gemacht und Sie haben gesagt, im Kollektiv haben Sie sich unterschiedliche Aufgaben gesucht, vom Spielezirkus bis zur Stunksitzung, aber nur, weil Sie sich unterschiedliche Aufgaben gesucht haben. Sie waren ja trotzdem mit dabei. Sie zum Beispiel waren auch bei der ersten Stunksitzung mit dabei. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir Kürbis Underground. Vielleicht erzählen Sie den Menschen, die nicht in Köln wohnen, und was Kürbis Underground ist.
Kürbis Underground ist die Hausband der Stunksitzung. Ich weiß jetzt gar nicht schon, seit wie vielen Jahren sie auch sozusagen in dieser Formation zusammen sind, beziehungsweise als Kürbis Underground formieren. In den ersten Jahren der Stunksitzung, da wechselten die Bands immer noch und es wechselten vor allen Dingen die Namen. Ich glaube, die erste Stunksitzungsband hieß Elmar Goes to Lüdenscheid oder irgendwas ganz Verrücktes. So, irgendwann war es dann Kürbis Underground und auch bis heute eben eine ganz stabile, einfach eine super Big Band.
Aus Istanbul oder ist der Preise schwul, geht uns am Arsch vorbei. Ob der Zucht euch nicht passiert oder.
Sebastian Körber, Sie singen die ganze Zeit mit und schnippen mit. Das Lied haben Sie sich gewünscht von Kürbis Underground und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das einfach so eine Ansage an den etablierten Karneval, oder?
Ja, da ist eigentlich so alles drin. So. Da ist einfach unsere Unerschrockenheit, unsere Unverfrorenheit auch drin. Sicherlich jetzt auch, jetzt mal aus Kürbis-Sicht oder aus Stunksitzungsmacherinnen und Macher-Sicht, uns einfach auf unsere Art und Weise die Welt und auch die Karnevalswelt anzueignen.
Das ist ja das. Ist ja oft so, wenn man etwas macht, dann macht man einfach und später denkt man, oh, da hast du dich aber was getraut. Kam dieser Moment, dass Sie irgendwann gesagt haben, oh, da haben wir uns was getraut?
Jetzt bezogen auf Stunksitzung oder ja doch?
Ja, Stunksitzung,
ja.
Klar.
Also das war ja, ich meine, das war ja vollkommen kurios. Wir haben die erste, oder auch dieser Erfolg hat uns ja vollkommen überrollt. Denn wir haben 3 Sitzungen im ersten Jahr ausgelobt und haben sofort, glaube ich, 3 Verlängerungen gemacht und konnten dann, das war dann noch ein kleiner Saal da in der Studiobühne, den konnten wir dann, glaube ich, noch 3 Abende länger haben. Und da kamen dann nochmal 1500 Leute. Also das war ja Wahnsinn. Wir wussten ja überhaupt nicht, was, also auf dem Papier schon, was wir machten. Aber wir hatten ja vor der ersten Sitzung überhaupt keine richtige Idee, ist das jetzt hier. Packen wir das noch einmal wieder ein und lassen eher die anderen 2 Sitzungen ausfallen? Oder ist das genau die Form, auch im Karneval sich einfach zu präsentieren, etwas kabarettistisch, gesellschaftskritisch, feiernd zu machen? Weil es gab ja keinen Erfahrungshintergrund, ob das funktioniert. Wir haben uns einfach diese Form der Sitzung genommen, die neu interpretiert und das war schon hochspannend, da auf die Bühne zu gehen. So.
Was heißt neu interpretiert? So kann man das sehen. Sie haben aber erstmal alles persifliert, oder? Wir haben alles durch den Kakao gezogen.
Wir haben alles durch den Kakao gezogen, beziehungsweise wir hatten aber auch die ganze Bandbreite eher auch wirklich absoluter, fast Dada-ähnlicher Nummern. Also so eine, heute würde man vielleicht Comedy sagen oder so, aber es war eigentlich noch eine Spur schräger auf jeden Fall.
Anarchischer war es.
Anarchischer war es. So, wir haben eigentlich alle Themen auf die Bühne gebracht, die uns da umgetrieben haben und das dann dort trotzdem verbunden mit viel Musik. Das hat was mit Feiern zu tun. Es sollte alles eine Persiflage eben auf auf den Karneval sein. Es sollte zum Teil auch in sehr drastischen Nummern richtig harte Gesellschaftskritik sein. Diese Bandbreite auch in dem Ensemble war groß. So, da gab es also auch die Fundamentalisten und diejenigen, die eher vielleicht auch einfach da mehr so am Spaßfaktor dran waren. So, das war so alles schon so ein bisschen spürbar, führte oft zu nächtelangen Diskussionen natürlich rund um Nummern. Unterm Strich gab es noch so ein Arbeitsprinzip, erstmal kann jeder machen, was er will. So, ne? Und es gab ja auch noch keinen Regisseur und nichts. Also heute machen wir die Sitzung mit Regie und mit Autoren und. So, das war schon also sehr, sehr kurios, wie das da alles sich zusammenbastelte.
Ja, und dieses mit den Fundamentalisten und den Spaß haben, haben Sie dann ja auch selber gemerkt. Ich finde das eine hinreißende Geschichte, denn eigentlich wollten Sie das Schunkeln persiflieren, aber das hat einfach nicht geklappt mit der Persiflage.
Ja, nee, das hat wirklich, das ist also wirklich in dem Sinne vollkommen nach hinten los gewesen. Das wäre also, wenn das jetzt sozusagen eine Prüfungsaufgabe für Kabarett gewesen wäre, wäre das eigentlich eine glatte 6 gewesen, was ich dann mit Martina da abgeliefert habe. Ich kann das gerne kurz erzählen. Wir haben also uns 5 Schunkellieder rausgesucht im Dreivierteltakt. Haben die also auch mit der Band vorher einstudiert und sind so total traditionell verkleidet. Also Martina im Dirndl, ich in irgendeinem grauen Anzug, den ich übrigens heute manchmal noch trage, weil ich den noch in der Karnevalsecke hängen habe zu Hause. Also vollkommen bieder, so als ja, so rheinisches Stimmungsduo. So, und wollten diese Karnevalslieder singen, Texte auch verfremdet. Und irgendwie eine blöde Ansage dazu gemacht und dachten so, jetzt verarschen wir hier mal richtig so dieses Schunkeln und Dreivierteltakt und so weiter. Das hat aber aus 2 Gründen überhaupt nicht funktioniert. Erstens fanden wir beide uns auf der Bühne in dieser Rolle da großartig und hatten einen derartigen Spaß, dass wir also einfach so authentisch auch als Feierleute darüber gekommen sind und das Publikum fand es genauso großartig.
Dann ist da einfach eine Schunkelnummer draus geworden,
dann
oder?
Dann ist da eine Schunkelnummer draus geworden und das ist dann auch lange Zeit in den ersten Jahren eben immer dieses Schunkelduo als Regel, als wiederkehrende Figur oder als wiederkehrendes Figurenpaar auch auf jeder Sitzung aufgetaucht. Und wenn ich jetzt so im Kopf noch den Kopf zurückdenke, dann sah man und man spürte aus den Ritzen des Vorhangs hinten dann die Fundamentalisten rausgucken, die sich die Haare rauften und dachten, was machen denn Basti und Martina jetzt da für eine Scheiße? Das gibt's ja gar nicht. Der ganze Saal tobte und toste. Also das war
also
schon...
Also das heißt, der Spaß ist nicht weitergeschwappt in die Fundamentalisten-Ecke.
Irgendwie ruckelte sich das über die Jahre, glaube ich, so dann durchaus auch zurecht. Ne? Aber da ist vielleicht auch der ein oder andere Fundamentalist auch mal ausgeschieden. So, da hat sich natürlich viel, viel gewandelt. Auch in der Gruppe, auch in Einstellungen, in Diskussionen, wie man auch so eine Sitzung zusammenbaut. Da bin ich jetzt heute auch nicht mehr so nah dran, weil das ist immerhin meine letzte Stundensitzung, wo ich auf der Bühne war, ist 1992 gewesen. Das ist schon ein paar Tage her.
Ne? Aber Sie kriegen doch mit, was die Kollegen machen.
Ich kriege das mit, aber ich gehe gar nicht mehr zu den großen Hauptproben schon. Ich gehe also frühestens zur Premiere, weil ich mich dann immer überraschen lassen will.
Ne? Aber das schon, Sie sind jedes Jahr in der Schule.
Nein, ich bin jedes Jahr da und finde das auch klasse. Also man wird zur Premiere eingeladen, obwohl das jetzt schon Jahrzehnte her ist, dass man da auch so zur Urgruppe gehörte. Das finde ich eine sehr, sehr große und nette Geste. So, also das allen, die auch jetzt da noch dabei sind, und die Gruppe ist ja sehr konstant, gibt es immer noch eine hohe Wertschätzung dem Gesamturmix gegenüber.
Und der Erfolg ist ja geblieben. Also wenn Sie sagen, wir haben 3 gemacht, wir konnten dann sofort aus dem Stand 6 Sitzungen machen. Also heute sind die Karten auch immer sofort weg und Sie könnten machen, oder?
Ja, in diesem Jahr waren es 55, so viele Stundensitzungen hat es noch nie gegeben.
Und trotzdem sind die Karten immer weg. Und es gibt es im WDR und das ist ja irgendwie sehr etabliert, oder?
Ja, das ist etabliert. Ich meine, das ist auch immer eine der Diskussionen, die man wo auch immer, ob jetzt im Karneval in der Kneipe oder wo man auch Menschen auch aus diesen eher linkeren Zusammenhängen trifft. So, da gibt es immer Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr zur Stundensitzung, ist mir zu etabliert, ist mir zu perfektionistisch, ist mir zu viel Show. Andere sagen, dieses Jahr war es aber wieder richtig politisch. Also ich glaube, solange es Stunksitzungen gibt, wird es auch diese Diskussion geben. Und es ist, entstehen ja in anderen Ecken Kölns auch wieder noch mit aus ganz anderen Kreisen Sitzungsformate. Das finden wir alle gut, das finde ich gut, das findet auch Stunksitzung gut. So, man sitzt ja da nicht auf einem Monopol, sondern man ist da vielleicht, jetzt sagen wir mal, marketingmäßig gesprochen, ist man da Marktführer und das hat sich so entwickelt, aber da, man kann, darf sich schon auch anders entwickeln, muss sich auch anders entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig für auch eine karnevalistische Gesellschaft.
Und dann gibt es ja auch immer noch Kinder und ihren eigenen Kindern haben sie beigebracht, wie man Karneval feiert. Das erzählen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Sebastian Körber. Wir haben sie schon als Sozialarbeiter vorgestellt. Wir haben sie als Karnevalsmensch vorgestellt mit der Stunksitzung zum Beispiel. Aber ich habe sie noch nicht als Vater vorgestellt, wobei es da viel zu sagen gäbe, denn sie haben 6 Kinder. Das ist eine Aufgabe, oder? 6 Kinder?
Das ist eine Aufgabe, das ist aber eine wunderbare Aufgabe. Das war bei uns so, das ist also eine klassische Patchwork-Situation. Jeder hatte in erster Ehe 2 Kinder und dann gab es nochmal eine neue Kombination. Und natürlich auch nochmal, weil wir noch jung waren und vielleicht auch doch wirklich auf, ja, auch auf Kinder und ein Leben mit Kindern irgendwie programmiert waren. Das kann man jetzt im Rückblick eigentlich schon ganz schön so sagen. Natürlich einfach ja so auch ein Kind zusammen, das läuft doch dann noch so mit, ja, ne, bei den anderen 4, die es schon so gab, ne. Ja, und dann war das einfach ein Paukenschlag, das waren Zwillinge. So, ne, und dadurch war dann diese 6er-Konstellation entstanden, meine, deine, unsere Kinder. Zusammengelebt habe ich dadurch immer mit 4 Kindern, ne, eine lange Zeit nach der ersten Ehe, wo ich dann mit den 2 kleinen leiblichen Kindern erstmal Familie probiert habe und begründet habe. So hat sich das so entwickelt.
Und Sie sind heute dann eben auch schon Großvater, Sie haben 3 Enkel. Also heute redet man viel von neuen Vätern, aber Sie haben das dann einfach auch immer gemacht. Sie waren einfach auch immer viel mit Ihren Kindern zusammen, oder?
Ich war auch viel mit meinen Kindern zusammen, aber ich habe auch viel, auch meine Berufstätigkeit und meinen anderen hier auch mit aufgeblitzten Ideen und Dingen nachgegangen. Auch das hat wiederum viel familiäre Zeit weggefressen. Ich war da immer auch derjenige, der dann auch noch mehr in der Welt unterwegs war. Aber ich würde schon auch sagen, eine ernsthafte Beziehung zu den Kindern aufzubauen, ist A, gelungen und war mir auch wichtig. Also ich war nicht so, wollte nicht so draußen sein, wie ich das selber von zu Hause kannte.
Also wie es bei Ihrem Vater gewesen ist.
Ja.
Sie haben schon im Fragebogen gesagt, also Patchwork ist in unserem Fall gelungen, das ist ein Geschenk, aber sowas gelingt ja nicht von alleine. Was haben Sie denn dafür gemacht, dass wirklich alle mit allen können? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es bei den großen Festen so, dass wirklich alle zusammen feiern.
Das ist, ja, es gibt enge Bezüge unter den Kindern, die sind aber wie bei Geschwistern auch mal wechselnd in der Intensität und auch unterschiedlich und es gibt Schnittmengen, wo etwas hervorragend funktioniert und andere Schnittmengen, wo weniger Kontakt ist, ist eine vollkommen normale Situation. Ich mache das gar nicht mehr so an dieser Patchwork-Situation fest. Dass diese 6 Kinder mit ihren, also einfach auch als Familie immer parat stehen, auch für uns als Eltern, auch wenn eine Krise ist, in welcher Form auch immer, in der Familie ist immer irgendwas, ob das Versorgungsfälle sind, also wir haben 2 Tanten lange Zeit auch in der Krankheitsphase betreut, familiär, so, da sind ganz viele Dinge, da stehen alle einfach wie eine 1 und jeder mit seinen Möglichkeiten parat, egal ob er in Hamburg, Amerika oder wo auch immer wohnt. Also das ist schon, ist eine starke innere Verbindung und innere Kraft. Ich weiß nicht, was wir genau dafür getan haben. Wir haben einfach gelebt, aber glaube ich mit einer, also Kinder hatten immer eine hohe Bedeutung und wir haben sie auch immer sehr, sehr ernst genommen von Anfang an. Also das war nicht so eine beschützende Werkstatt, so wo bis zum 12. Lebensjahr alles betüttelt wurde, sondern letztendlich auch durch diese Trennungskrisen war natürlich auch schon viel Alarm in den beiden Familien, die das da betraf. Auch das, da ist auch überhaupt nicht alles gut gelungen in diesen schwierigen Lebensphasen, aber sich auf die Menschen als solches mit Liebe und mit Zuwendung und mit Ernsthaftigkeit auch sich so zu begegnen. Ich glaube, das kann ein Erfolgsmotor sein. Oder nicht Motor, sondern Erfolgsmoment.
Wenn Sie sagen, Amerika liegt zwischen einem oder mehreren Kindern und Ihnen auch viel Wasser? Oder war das nur vorübergehend?
Nein. Das ist so. Also der jüngste Sohn, der ist vor über dreieinhalb Jahre etwa, ist er nach Amerika gegangen. Mhm. Studieninteresse. Und auch der Musik wegen, weil er da an der Westküste in Portland mit der Gitarre und mit einem Eintauchen in Blues, Jazz und Folk-Szenen sagte, das muss einfach mal da sein, weil da ist das angesagter als hier in ganz Europa. Mhm. Und vielleicht in Klammern, kleine Anekdote dazu, als er irgendwann dann bei uns am Gartentisch mit diesem Wunsch nach Amerika zu gehen kam, was ihm nicht so ganz leicht fiel, aus mehreren Gründen, weil es für ihn auch ein Riesenschritt war und weil er auch wusste, wir müssen irgendwie uns ausdenken, wie es auch finanziell funktioniert, ist ja nicht alles mal so eben gestemmt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, finde ich eine hochinteressante Idee und ich bin mit einem gesunden Anti-Amerikanismus groß geworden, aber wenn du da hingehst, dann bin ich bereit, da nochmal neu drüber nachzudenken.
Hat ja dann geklappt. Sie haben Ihren Kindern früh auch Karneval gezeigt, wie man Karneval, also nicht nur Karneval feiern, sondern auch Karneval machen. Ihre Kinder waren an der Kinderstunksitzung beteiligt.
Ja, und das war natürlich super, dass wir dann auch nochmal für die eigenen Kinder diese Form, die wir uns ja schon erobert hatten, einfach weitergegeben haben. Das war dann, sagen wir, für Köln natürlich das Bedürfnis, auch mit dem, was man jetzt im Erwachsenenbereich schon wusste, dass es funktioniert und wo man Spaß dran hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt aus dem Ensemble der Stunksitzung wie einige andere der Initiatoren damals dann auch schon rausgegangen. Also hing man fast so ein bisschen mit dem Sitzungsmachen in der Luft und das aber dann auf die eigenen Kinder zu übertragen, das war natürlich ideal und für die Kinder eine super Zeit, das sagen sie auch alle bis heute, dass also eine gewisse Traute, auf einer Bühne was zu tun und auch auf so eine Art Spaß sich zu und anderen zu machen, das hat jetzt nicht bei jedem jetzt in einen künstlerischen Beruf geführt, aber hat jedem irgendetwas mitgegeben, wo er sagt, wenn ihr das nicht mit uns gemacht hättet, hätte was gefehlt. Das ist ja eine, hört man ja gern.
Das ist eine schöne Aussage. Sie haben uns eine Kostprobe mitgebracht. Das ist ein Lied, was eine Ihrer Töchter gesungen hat, wenn ich das richtig weiß, heißt sie Edith.
Ja, genau.
Und was singt Edith jetzt gleich für uns?
Sie singt, wie sie einmal mit mir am Rosenmontag unterwegs gewesen ist in Köln und dass das doch ziemlich schief gegangen ist.
Fremde Straße, fremde Hüsier, fremde Jacke, was ist dann Herr Bloss los?
Das musste jetzt auch noch sein, der Applaus. Da gab es sicher viel Applaus und Sie haben sich so ein bisschen gewogen und Ihrer damals noch kleinen Tochter zugehört. Das hat Ihnen auch Spaß gemacht, oder? Mit den Kindern das zu machen.
Das hat viel Spaß gemacht, ja. Das war also einfach immer eine tolle Zeit. Diese beiden Sitzungen, die wir dann gemacht haben. Eben erst war es die Kinderstunksitzung, später in den Folgejahren war es die Ziegenbadsitzung. So, das waren so die zwei Formate für Kinder, die aus so einer ambitionierteren Ecke kamen. So, das war einfach für alle Beteiligten eine tolle Zeit. Man machte mit seinen Kindern etwas, wo man aber auch alles drumherum selber machte. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ganz stark ursprünglicher Karneval. Einfach als Familien, als Klicken, als Nachbarschaften etwas zusammen tun, vom Nummern schreiben, Kostüme machen. Ne, so, also all diese Dinge, die Menschen zusammen dann für und im Karneval tun, das ist ja einfach gemeinschaftsbildend und ja, das ist, glaube ich, auch einer dieser inneren roten Fäden, warum einfach Karneval, würde ich durchaus auch sagen, einfach sowas, ja, ist fast therapeutisch zweckmäßig.
Wenn ich, egal ob ich das jetzt kollektiv oder Gemeinschaft nenne, es geht immer darum, die Dinge zusammen zu machen. Das ist wie so ein roter Faden in Ihrem Leben. Sie haben gerade eben gesagt, naja, 6 Kinder, ich war schon viel, ich habe eine Beziehung zu denen, aber ich habe auch viel gearbeitet. Sie waren, ich finde, sehr kreativ. Sie haben so Sachen wie den Kulturbeutel sich ausgedacht, also Kabarett in die Kölner Vororte gebracht. Sie haben bei der Akademie, bei der Sparkassenstiftung für Kultur und Akademie für uns Kölsche Sprache gearbeitet. Sie haben im Bereich der Erwachsenenbildung gearbeitet. Sie haben sozialen Kulturmanagement gemacht. Sie waren beim Bauturm. Darauf können wir nicht alles eingehen, aber man sieht, wie kreativ Sie damit gewesen sind. Und dann 2007 kam die Rheinflanke, über die haben wir ganz am Anfang ja schon gesprochen. Also ein Sozialunternehmen, wo Sie aufsuchende Sozialarbeit an, ich glaube, 8 Standorten mittlerweile machen, darunter auch Berlin und jede Woche 2000 Kinder erreichen. Das ist viel. Das machen Sie auch wieder zusammen. Sie machen das nicht alleine, da gibt es eine Doppelspitze. Ne?
Es gibt die Doppelspitze und die bewährt sich seit 10 Jahren. Auch das ist etwas, was ich jeden Tag auch als was Besonderes empfinde. Ein Freund, den ich lange Zeit kannte, den ich übrigens auch im Karneval kennengelernt habe, weil er auch eine Sitzung damals in dieser Zeit entstand, sowohl bei den Sozialarbeitsstudenten der Fachhochschule eben, die Stummsitzung, zeitversetzt an der katholischen Fachhochschule entstand die Sitzung Fatal Banal, so, und darüber lernte man sich kennen und. Freundete sich an, hatte immer miteinander Kontakt und er hat mich irgendwann 2005 gefragt, Basti, ich habe da eine Idee, und von seinem damaligen Arbeitgeber quasi einen Auftrag, nochmal so innovativere Momente der Jugendhilfe zu entwickeln und herauszufinden. So, und er sagte, Basti, hast du nicht Spaß, da mitzumachen? Ich brauche einen, der in Köln jeden kennt. So, also eher gar nicht das Fachwissen, was ja auch nicht vorhanden war, rund um Sport war da jetzt gar nicht Thema, sondern aber mein Netzwerk und meine Art, durchaus Verknüpfungen neu zu schaffen. So, das war auch für die Rheinflanke und was wir damals vorhatten, gefragt. Ich war natürlich sehr geehrt, dass er mich da gefragt hat und einbezogen hat. Und aber diese Kombination trägt einfach bis heute so. Also das finde ich schon stark, dass man sich da nicht auseinanderentwickelt, sondern weiß, mit den unterschiedlichen Kompetenzen, das geht nur zusammen.
Ich war auf Ihrer Homepage natürlich ein bisschen unterwegs, die ich übrigens sehr frisch finde. Und da kann man.
Danke, gebe ich den Kollegen der Grafik weiter.
Ja, gerne, weil die können ja ganz unterschiedlich sein, so Homepages. Ja. Ich finde, die hat was Lebendiges und es macht irgendwie, man hat das Gefühl, da ist Energie. So einen Eindruck hatte ich. Und da sind auch einfach viele junge Mitarbeiter abgebildet. Sie haben einfach auch vielen Leuten Arbeit gegeben. Nicht nur den Kindern, mit denen sie arbeiten, sondern auch den Mitarbeitern.
Das ist so, ja. Das hätte ich jetzt vor 10 Jahren noch komplett verneint oder auch überhaupt nicht in einem Businessplan niedergelegt, dass ich jetzt mal mit Chef von an die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin. Das war nicht im Lebensplan drin, wie vieles andere auch nicht. Sondern es entstehen Dinge und wenn sie funktionieren, dann bleibt man an Bord und setzt sie fort. Hier ist jetzt auch nochmal eine Form von Sozialarbeit professionalisiert worden, die einfach großen Spaß macht, gesellschaftspolitisch, gesellschaftlich notwendig ist. Wir sind sehr gefragt mit unseren Angeboten der Flüchtlingshilfe und der offenen Straßensozialarbeit. So, die Aufgaben nehmen nicht ab. Das Motto, was es auch damals während der Studienzeit immer noch vor uns hergetragen wurde, man muss sich als Sozialarbeiter überflüssig machen, das werde ich jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr so ganz hinkriegen.
Aber ja, vielleicht doch, weil Sie sagen ja schon, das läuft alles so gut, dass ich mich einfach auch guten Gewissens zurückziehen kann. Auch wenn Sie die Sozialarbeiter an sich nicht überflüssig machen können, Sie können irgendwie absehbar sich selber mal überflüssig machen.
Ich kann mich mal überflüssig machen. Das ist jetzt
das
sicherlich nicht.
Gerne.
Das möchte ich auch gerne, ja. Also ich muss jetzt keiner sein, der das in dieser Intensität bis 80 oder vor allen Dingen mit so einer Denke weitermacht, dass nur ich das kann. Das ist Quatsch. Es kommen junge Menschen nach, die kommen mit neuen professionellen Ideen auch rein und die haben auch bei uns jetzt schon eine Chance. Also da formiert sich auch ein Führungskreis, der kann in wenigen Jahren auch nochmal ganz anders eingebunden sein. Und dann weiß ich, was ich getan habe und habe sicherlich so im Hintergrund immer noch eine Rolle, dass ich da noch Verbindungen habe. Und irgendwann muss man wahrscheinlich andere Generationen komplett machen lassen und macht dann andere schöne Dinge. Ist doch eine super Aussicht.
Was sind das für andere schöne Dinge? Ein ganz bisschen Zeit haben wir noch. Welche schönen Dinge sollen noch passieren?
Gut, also viel Zeit mit der Familie verbringen, viel Zeit mit meiner Frau verbringen, wo wir jetzt auch in einer neuen Lebensphase sind, ist super. Und ein paar schöne Dinge machen, die man einfach jahrelang erstmal nicht gemacht hat. Ob das jetzt Klavierspielen ist, Tennis spielen, Segeln, Reisen, so sind jetzt mal vier, fünf Hobbys. So beschäftigen kann ich mich, aber der Umgang mit den engsten Vertrauten, mit den lieben Menschen, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt.
Okay, dann wünsche ich Ihnen einen Segeltörn, wo Sie mit Ihrer Frau entspannt in den Sonnenuntergang säbeln und einen anderen, wo Sie mit der ganzen Bagage und allen Enkelkindern unterwegs sind und einfach viel Spaß miteinander haben. Sebastian Körber, danke, dass Sie da waren an Veilchendienstag und auf ein bisschen Karnevalsfeiern verzichtet haben dafür. Möge das so kommen, dass Sie noch viel Zeit haben zum Segeln und all die anderen Sachen zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Ich hoffe, da war was Inspirierendes bei, vor allen Dingen, dass es doch immer noch gut geht.